willkommen zurück zur zweiten Episode des Podcasts Vom Ich zum Wir. Und zu Beginn möchte ich mich einmal bei euch allgemein bedanken, dass die erste Folge schon so gut angekommen ist und es schon eben entsprechendes Feedback gab und Fragen dazu und Anregungen und auch Ideen für weitere Folgen und solche Dinge. Das ist alles super cool und viel mehr, als ich schon wieder am Anfang gedacht hatte, dass sozusagen als erste Welle wieder reinschwappt in das Podcast-Game. Und deswegen habe ich mir gedacht, weil das eben doch alles so gut angekommen ist und die Rezensionen und Feedback so gut waren, dann mache ich doch mal eine neue Folge eine Woche später. Wie gesagt, es ist jetzt nicht der Plan, immer regelmäßig eine Woche Abstände zu haben, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit dazwischen zu haben, auch weil ab jetzt wieder die Uni anfängt und dann die nächsten Wochenenden alle ein bisschen voller sind. Das nur schon mal vorweg. Dann zum Thema der heutigen Folge. Es soll um die Aufgabentrennung gehen, das Konzept der Aufgabentrennung. Ein Konzept, was vielleicht die fleißigen Hörer aus diesem Podcast schon kennen, denn es hat mit der Individualpsychologie Adlers zu tun, aus der ich ja schon vorher auch relativ viel rausgenommen habe und zitiert habe und die versucht habe, so modern anwendbar wie möglich zu machen. Und das Ganze ist quasi die absolute Grundlage für ein funktionierendes vom Ich zum Wir. Und was das alles meint, was das heißt, was die Aufgabentrennung ist, das will ich heute versuchen zu umreißen und zu klären. Natürlich ist das ein grundlegendes Konzept, was sich vielleicht nicht im Detail in so einer Podcast-Folge erklären lässt, zumindest nicht ohne einen zeitlichen Rahmen irgendwie zu sprengen, gerade auch, weil es vielleicht gewisse Fragen und Nuancen gibt, die eher im Kontext entstehen. Deswegen sage ich einmal zuvor, dass es nicht darum geht, die absolute Vollständigkeit in dieser Folge zu erreichen, sondern eher einen ersten Impuls, ein Gefühl dafür zu geben, worum es eigentlich geht. Und natürlich das ganze Konzept so gut es geht zu erklären, sodass es schon anwendbar ist. Aber gerade in der Folge gehe ich davon aus, wenn Fragen da sind oder Dinge unklar sind oder vielleicht auch ein Gefühl hochkommt von, das geht mir jetzt aber irgendwie zuwider und das geht vielleicht auch gegen das eigentliche gesellschaftliche Bild, dass wir da dann am besten natürlich nochmal gemeinsam drüber quatschen oder ich es nochmal erkläre und sich vielleicht eben auch im Laufe des Podcasts und der nächsten Zeit diese Dinge dann ergeben, einfach durch weitere Folgen, durch weitere Impulse und dadurch wird das Bild, glaube ich, klarer. Genau. Und weil die Welt schon schwer genug ist, ohne Kategorisierung, ohne Vereinfachung, geht es natürlich bei diesem Konzept einerseits um ein idealistisches Konzept, ganz klar, aber auch ein sehr realistisches und umsetzbares Konzept, was nicht gleich einfach ist, sondern eher schwieriger, im Kern die Dinge aber einfacher macht. Und was wir dafür brauchen, ist von Anfang an erstmal Beziehungen als Grundlage für unser gemeinsames Leben zu verstehen. Das erklärt sich eigentlich von selbst. Und in der Individualpsychologie bzw. der Anwendung davon lassen sich dann einzelne Arten von Beziehungen unterscheiden. Ich möchte erstmal die Unterscheidung erklären. Nämlich, es wird zwischen auf der ersten Stufe von Arbeitsbeziehungen gesprochen, dann auf der zweiten Stufe von Freundschaftsbeziehung und in der dritten Stufe von Liebesbeziehung. Je nach Beziehung gibt es eben mehr Tiefe, mehr Nähe, mehr Verbundenheit, mehr Vertrauen, mehr Glaube. Was das alles heißt, erkläre ich noch. Und ich persönlich würde das Ganze noch unterteilen wollen, nämlich, dass zwischen den Arbeits- und den Freundschaftsbeziehungen auch sowas wie Bekanntschaften dabei sein könnten, denn eine Bekanntschaft ist ja irgendwo nicht ganz eine Freundschaft. Und gleichzeitig ist auch sowas wie Familie entweder viel näher an der Bekanntschafts- und Arbeitsbeziehung, teilweise vielleicht auch Richtung Freundschaftsbeziehung und in sehr innigen Familienverhältnissen vielleicht sogar näher an der Liebesbeziehung irgendwo. Also Familie, Bekanntschaft kann man da noch reinmixen. Ansonsten, wenn ich jetzt von Freundschaft spreche, ist es vielleicht so, dass man das mitdenken kann. In einigen Beispielen geht es dann aber auch um die Familie. Und vorweg auch nochmal ganz klar, die Art der Aufgabentrennung mag auf den ersten Blick eine gewisse Härte mit sich bringen, eine gewisse Kälte. Auch darauf nehme ich nochmal am Ende Bezug. Also ganz wichtig, das Ganze einmal anhören, versuchen zu verstehen, bis zum Ende dabei zu bleiben, eben weil sich gewisse Dinge dann vielleicht noch erklären. Und ich versuche, einige Fragen, die damit aufkommen könnten, auch eben nochmal zu erklären und runterzubrechen. So, was heißen die einzelnen Beziehungen also im Detail? Angefangen bei der Arbeitsbeziehung. Die heißt Arbeitsbeziehung grundlegend auch, weil sie häufig auf Arbeit vorkommt, also mit Arbeitskolleginnen und Kollegen. Sie kommt aber eigentlich grundlegend noch aus einer viel früheren Zeit, nämlich aus der Zeit der Aufgabenteilung, wo es ganz normal war, dass in einem gewissen Stamm oder in einem kleinen Ort oder in einer Stadt verschiedene Menschen verschiedene Aufgaben hatten. Ja, da hatte jeder seine Arbeit und daher kommt dann auch sozusagen der Gedanke der Aufgabentrennung, dass natürlich nicht jeder immer für alles verantwortlich sein muss und soll, denn der eine konnte vielleicht viel besser Pfeile herstellen, der andere konnte viel besser jagen und es ist natürlich viel sinnvoller, dass die Leute sich ergänzen, wenn sie nicht beide die gleichen Fähigkeiten haben. Und es war früher halt eine absolute Grundlage zum Überleben der Menschen. Also deswegen, dass es irgendwie, dass wir irgendwas mit der Aufgabentrennung anfangen können, grundlegend ist auch schon mal dadurch gegeben. Denn am Anfang ist es auch relativ einfach zu verstehen, dass bei der Arbeit wir Menschen eigentlich einfach ein gemeinsames Ziel verfolgen, was schon vordefiniert ist. Früher war es vielleicht das Überleben oder an Lebensmittel zu kommen. Wenn wir an moderne Arbeitsplätze denken, dann ist es irgendwie der Auftrag von einer Firma oder irgendwie der Auftrag, der in einem Konzept steht, der dann erfüllt werden muss in einem Team mit einer Aufgabe. Und da reicht es auch, dass man dem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin vielleicht nicht bis aufs Mark vertraut, was aber auch okay ist, weil man sich ja quasi nur dazu verpflichtet, ein gemeinsames Ziel zu erarbeiten. Und man könnte dann von einer gewissen Art von Beziehung sprechen, die vielleicht auf einem Glauben beruht. Glauben nicht im Sinne von Glauben an Gott, sondern ein Glaube an einen anderen Menschen unter einer gewissen Bedingung, nämlich, dass man ein gemeinsames Ziel hat. Glaube steht im Vergleich zu Vertrauen da und Glaube und Vertrauen erkläre ich auch nochmal. Nur das schon mal als Grundlage, dass das eine Art der Beziehung ist, wo das Ziel ganz eindeutig ist und das Ziel ist halt in dem Sinne extern außerhalb von der Beziehung angesiedelt, nämlich in der Arbeit. Und deswegen können wir mit Menschen viel einfacher auf der Arbeit zusammenarbeiten und zusammendenken und zusammenleben, weil wenn wir da rausgehen und da die Stelle wechseln oder sowas, wir vielleicht gar nicht mehr unbedingt vorhaben, mit dem Menschen weiter die Beziehung zu führen, was in dem Fall auch völlig okay ist. Dann die zweite Stufe, die Bekanntschaft oder die Freundschaft. Je nachdem, was das für eine Art von Bekanntschaft ist, ist sie vielleicht näher an einer Arbeitsbeziehung, vielleicht näher an einer Freundschaftsbeziehung. Es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich selbst kenne es, dass man Menschen als Bekannte formuliert, einfach aus dem Grund, weil man nicht viel Kontakt zu ihnen hat. Selbst Familienmitglieder können nur Bekannte sein, wenn man sich nur zum Geburtstag mal schreibt und an Weihnachten vielleicht sieht oder nicht mal das, dann ist das zwar Familie, aber man kennt den Menschen ja eigentlich gar nicht. Und dahingehend würde ich sagen, die Art von einer Beziehung ist dann auch sehr klar auf ein Ziel gemünzt, nämlich dass man in vielleicht einem Familienkontext eine gute Zeit hat und sich nicht an den Hals fällt oder sowas, im Sinne, dass man sich irgendwie nicht ausstehen kann oder kritisiert oder sonst was, sondern einfach eine gute Zeit haben will für einen Kontext und es dann einfach so eine Anstandsbeziehung ist. Das würde ich vielleicht als Bekanntschaft betiteln oder irgendeine Art von Freundschaft, wo man sagt, ja, ich verbringe schon Zeit mit dem Menschen nicht, weil ich irgendwie mit dem verwandt bin, sondern weil ich das möchte, aber halt selten, ne? So einfach vielleicht 1, 2, 3 Mal im Jahr, das würde ich dann auch eher als eine Bekanntschaft sehen, weil es vermutlich nicht der Mensch ist, den man dann anruft, wenn es einem richtig schlecht geht oder man Hilfe braucht, sondern einfach irgendwie für eine eher lockere Art der Beziehung oder der Zeit, vielleicht auch in einem größeren Gruppenkontext. Wenn man mit 10 Leuten unterwegs ist, kann man natürlich nicht mit allen 10 normalerweise gleich stark befreundet sein, was auch wiederum völlig okay ist. Und dann sind manche halt Menschen, mit denen man mehr macht, andere, mit denen man weniger macht. Und dann ist das auch eine Art von Bekanntschaft. Bei der Freundschaft ist es so, dass schon deutlich mehr Tiefe in der Beziehung ist, weil einfach kein direktes Ziel außerhalb von der Beziehung existiert. Also man möchte mit dem Menschen deswegen in einer Beziehung sein, weil das Ziel die Beziehung zu dem Menschen an sich ist. Das heißt, es sollte auch das Ziel sein, gemeinsam sozusagen ein bisschen glücklicher zu werden, als man es alleine ist. Einfach aus dem Grund, weil man sich über Interessen austauschen kann, Freude teilen kann, Erlebnisse teilen kann, alles was dazugehört. Und zum Beispiel kann Freundschaft auch viel mehr eine Unterstützung sein, weil man sich besser kennt, weil man füreinander da ist und vielleicht auch sogar als eine Art von Spiegel fungiert, um gemeinsam wachsen zu können. Also dass man einfach gemeinsam sich besser kennenlernt, einander besser kennenlernt, Erfahrung teilt und man deswegen Zeit miteinander verbringt, weil man Bock hat, miteinander Zeit zu verbringen. Weil der Mensch interessant genug ist, man selber interessant genug ist und beide das gleiche Ziel verfolgen, miteinander Zeit zu verbringen. Das als Grundlage dafür zu sehen, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Funktionen und weniger irgendwie die Freundschaft irgendwie zu missbrauchen, um sich einfach nur abzulenken oder so. Also Freundschaft, in der es nicht auch mal um ernste Themen gehen kann, halte ich dann auch wieder für Bekanntschaft, weil es dann eher darum geht, einfach oberflächliche Gespräche zu führen oder Zeit zu vertreiben oder vielleicht, und das ist jetzt ein Klischee, ne, am Wochenende im Club mit Leuten zu verbringen, mit denen man eigentlich sonst nicht viel zu tun hat oder eben sich nur auf ein Bier treffen würde oder sowas, da würde ich immer hinterfragen, okay, wie tief ist diese Beziehung eigentlich, wie vertraut ist diese Beziehung eigentlich, ist das wirklich eine Freundschaft oder lenke ich mich damit eher ab und wenn es mir wirklich schlecht geht, dann wende ich mich eigentlich an wen anders oder an die nicht oder würde ich auch außerhalb dieses Kontexts mit den Leuten Zeit verbringen. Ist einfach eine Frage, wo ich sagen würde, Freundschaft sollte mehr sein, es sollte tiefer sein. Es kann ja aber auch jeder ein bisschen anders einschätzen, dass es Bekanntschaften auch schon als zum Beispiel einfach nicht zu tiefe Freundschaften gilt und dann gibt es sehr, sehr tiefe Freundschaften. Ich denke, dass ein Leben so nach dem Motto lieber 1 Euro als 100 Cent erfüllender ist, einfach weil man mehr Tiefe erreicht, Menschen besser kennenlernt, sich selber besser kennenlernt. Aber das ist auch ein Punkt, der sich auf jeden Fall unterscheiden darf. Es ist nur sozusagen die Unterscheidung zwischen Freundschaft, Bekanntschaft und der Arbeitsbeziehung. Dann an der 4. Stelle die schwerste und die tiefste aller Beziehungen, nämlich die Liebesbeziehung. Warum schwer? Weil sie häufig emotional ist. Man häufig am meisten Zeit miteinander verbringt. Häufig der Partner oder die Partnerin am krassesten als Spiegel fungiert. Man kann also quasi nichts mehr so richtig verstecken, wenn man eine ehrliche bzw. eine Beziehung mit einer ehrlichen Intention führen möchte. Und gleichzeitig hält natürlich auch diese Beziehung das größte Glück parat. Einfach eben, weil man sich so gut kennt, weil man so innig ist, weil man sich so versteht, weil man die Kleinigkeiten, die Macken und alle anderen Dinge vom Gegenüber kennt, ist das natürlich auch was man liebend gerne mit dem Menschen teilt. Also es ist ja gerade dann die Person, mit der man alles nochmal mehr teilen möchte und nochmal inniger sich kennenlernen möchte und nochmal mehr Verantwortung und Vertrauen teilen möchte. Und genau das ist ja der Punkt, der dann auch nachher die Beziehung oder die Liebesbeziehung zu einer sehr eigenen Beziehung macht. Das alles noch in einem Rahmen, wo Aufgaben getrennt werden. Das alles noch in einem Rahmen, der frei sein soll und frei sein darf. Und das ist ja auch das Thema der heutigen Folge, was das denn eigentlich heißt. Das Wichtige ist nur, dass erstmal diese Beziehungstypen sich schon mal unterscheiden. Also je nach Beziehung ist es dann wichtig zu verstehen, dass verschiedene Aufgaben verschieden getrennt werden. Beziehungsweise auf einer verschiedenen Ebene es auch schwieriger wird, sie zu trennen. Um das jetzt nochmal ein bisschen mit Leben zu füllen, möchte ich 1-2 Beispiele bringen und nochmal mehr die Grundlagen erklären. Ich habe ja so ein paar Schlagworte genutzt und darauf komme ich jetzt erstmal zurück, bevor es dann nochmal weiter in die Tiefe geht. Also, wenn ich über Aufgabentrennung nachdenke, könnte man zum Beispiel aus der Pädagogik als Beispiel die Kindererziehung nehmen. Daran erklärt sich auch die Aufgabentrennung relativ gut. Sagen wir, ein Kind soll lernen für die Schule. Wenn das nicht klappt. Also sagen wir, das Kind lernt nicht, kriegt schlechte Noten, kriegt vielleicht nicht den Abschluss, geht vielleicht nicht auf die Schule, auf die es hätte gehen können. Wer erfährt das Resultat? Das ist quasi die direkte Definition der Aufgabentrennung. Wessen Aufgabe es ist, ein Ding durchzuführen oder sich an eine gewisse Sache zu halten, ist immer die Frage, wer das Resultat erfährt. Also lernt das Kind nicht, erfährt das Kind auch das Resultat. Jetzt könnte man argumentieren, okay, aber eigentlich ist es ja auch, dass die Eltern dann irgendwie dafür sorgen sollten, dass das Kind lernt. Naja, nach der Definition eben nicht, denn die Eltern können nicht für das Kind lernen, sondern das Kind muss selber für sich lernen. Wenn die Eltern dafür lernen würden oder probieren würden, es dahin zu triezen, hat das Kind davon immer noch nichts. Also das Kind sollte anfangen zu verstehen, dass es für sich irgendwo lernt. Das ist natürlich auch in gewissen Altern nicht so einfach. Aber erstmal geht es darum, wer das Resultat erfährt. Oder beim Schuhe zu binden. Wenn zum Beispiel ein Eingriff geschieht und beim Schuhe binden, weil das Kind so klein ist und das irgendwie sehr, sehr lange dauert, ein Elternteil, vielleicht eine gehetzte Mutter, die viel zu tun hat, sagt, ich mache das jetzt, weil es schneller geht, ist das halt ein Eingriff in die eigene Selbstständigkeit. Das heißt, wenn das zu häufig passiert, dann ist es eine Art der Abhängigkeit, die entsteht und möglicherweise verliert das Kind dann den Mut, überhaupt Aufgaben im Leben anzugehen. Denn die ganzen Aufgaben wurden einem immer abgenommen. Das heißt, man muss im Leben auch irgendwie sich um nichts mehr so richtig kümmern und die anderen sorgen schon dafür, dass es mir gut geht. Ist das eine gesunde Art zu leben? Darf man eben hinterfragen, würde ich sagen. Und das Ziel der Individualpsychologie, auch vor allem nach Adler und ein Ziel, was auch in der Pädagogik viel gelebt wird, ist eben zur Selbstständigkeit zu begleiten oder eine eigene Selbstständigkeit zu erreichen. Das Ziel existiert nicht alleine, kommen wir auch noch drauf, aber Selbstständigkeit ist ein Teilziel von Erziehung und Pädagogik. Und das heißt, wessen Aufgabe es ist, ist immer die Frage, wer trägt das Resultat. Dann ist es wichtig zu verstehen, dass es dann natürlich nicht stehen bleibt. Ja, weil wenn man das Kind einfach mit den Hausaufgaben alleine lassen würde oder beim Schuhbinden nie helfen würde in dem Sinne, dann würde es ja auch sehr kalt werden. Dann würden Kinder wahrscheinlich verwahrlosen, dann würden die auch überfordert sein. Das heißt, das Ziel dabei ist, jetzt gerade in der Pädagogik, Hilfe anzubieten. Alles das, was man tun kann, zu tun als helfende Hand. Ja, man kommt da rein in diesen Prozess nicht als jemand, der die Aufgaben abnimmt, aber der dabei unterstützt, die Aufgabe selbst zu tun. Sehr klassisch in der sozialen Arbeit ist dieses Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Also hilf mir dabei, dass ich selber tun kann. Und die Frage ist ja auch, wenn man das dann vielleicht von hinten nochmal aufrollt, warum eigentlich so viele Eltern möchten, zum Beispiel, dass das Kind lernt, ja, oder auf eine gute Schule geht. Ist dann wirklich das Ziel der Eltern, dass das Kind eine bestmögliche Ausbildung bekommt? Bestimmt auch. Aber vielleicht eben auch, dass es nicht nur eine positive Zukunft hat, sondern auch der Status der Eltern positiv ist. Also das Ziel der Eltern ist irgendwo, dass das Kind bestmöglich auf die Schule geht, damit man als Elternteil sagen kann, guck mal, was wir geschafft haben und guck mal hier, das ist unser Kind. Und am Ende des Tages ist es dann also ein Motiv für sich selbst. Und ich glaube, das kennen wir auch aus unserem eigenen Leben. Da brauchen wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen, wir können auch auf uns zeigen, wenn die Aufgabentrennung mal nicht funktioniert oder wir gewisse Dinge haben wollen für Anerkennung, für Status, für solche Dinge, dann zeigen wir eigentlich auf uns und sagen, guck mal, wie gut ich denn bin hier, guck mal auf mich. Und das geht gegen die eigentliche Entfaltung, den eigentlichen Spaß am Lernen. Es wäre auch nochmal eine spannende Frage, gerade wenn man dann früher gelernt hat, vielleicht unter Druck, hat das denn dann wirklich Spaß gemacht? Also ist das was, wo man sagt, boah, das habe ich jetzt irgendwie selber zuzuschreiben oder haben wir das gemacht, einfach weil wir es mussten, in gewisser Art und Weise? Und das hat mit Sicherheit alles seine Vorteile. Ich möchte jetzt ja auch gar nicht die Bildung bashen oder sehr motivierte Eltern bashen, die einfach das Beste für ihr Kind wollen. Aber das Beste für ihr Kind zu wollen, heißt immer noch nicht, dass man es gut macht, auch ein entscheidender Punkt. Und es ist ja auch so häufig so, das ist vielleicht die Ironie dahinter, dass das Kind ganz, ganz selten so wird, wie man sich als Eltern gewünscht hätte, glaube ich. Ich glaube, die meisten Eltern oder erwachsenen Menschen oder auch wir als Kinder von Eltern verstehen doch, dass wir nicht so werden wie die Eltern. Sie können sich noch so engagieren, verbiegen. Irgendwo gehen wir doch alle unseren eigenen Weg mit unseren eigenen Erfahrungen und unseren eigenen Vorzügen. Wir kommen ja auch alle mit unterschiedlichen Päckchen auf die Welt. Deswegen ist es irgendwie, glaube ich, fehlgeleitet anzunehmen, dass Kinder genau so wären, wie man es gerne hätte. Und von dem Gedanken darf man sich befreien. Und gleichzeitig sind wir eben auch nicht auf der Welt, um die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Allein das Statement macht ja schon zu einem gewissen Maße frei. Denn wir verstehen, dass wir als ein Teil der Gleichung selbstständig sein dürfen, für uns sein dürfen, unser eigenes Leben leben dürfen, unseren Sinn haben dürfen, unseren Sinn finden dürfen. Das ist vollkommen okay. Wie schon in der ersten Folge gesagt, sind wir als Teil ein Ganzes. Und das darf auch so sein, das darf auch so bleiben. Und wir müssen nicht anders werden, wir müssen uns nicht verändern, einfach nur weil eine vermeintlich übergeordnete Person sagt, wir müssen so sein. Nicht unser Chef, nicht unsere Eltern, nicht sonst wer. Und Achtung, nochmal Disclaimer, es ist ein Teil der Gleichung. Ja, also es geht nicht um den krassen Egoismus, der hier gelebt werden soll. Ich hoffe nämlich, das wird eindeutig, dass ich und dass wir zusammengehören, aber dass ich als sich auch als Einzelnes existieren muss und darf, weil sonst geht die Gleichung auch wieder kaputt. Die zweite Grundlage von der Aufgabentrennung ist das Verständnis von Glaube und Vertrauen. Wie vorhin schon gesagt, Glaube ist nicht der Glaube an Gott, sondern eine Art und Weise, wie man eine Haltung in einer Beziehung lebt. Das heißt, Glaube ist, vielleicht wie der Glaube bei einer Bank oder bei der Arbeit, an eine gewisse Bedingung geknüpft. Ja, wir leihen dir Geld, wenn wir eine gewisse Sicherheit haben, ein Haus, eine Hypothek, keine Ahnung. Das heißt, die Bank glaubt ja nicht einfach, dass man das Geld zurückzahlt, wenn die einen Kredit rausgeben, sondern das ist immer an eine Bedingung geknüpft. Beziehungen, die wir auf Glauben richten, sind immer an eine Bedingung geknüpft. Ja, ohne ein gewisses Ziel, ohne eine gewisse Bedingung funktioniert diese Art der Glaubensbeziehung nicht mehr. Ja, wir glauben an den anderen unter bestimmten Konditionen. Nicht einfach so. Und da kommt dann das Vertrauen als Schlagwort ins Spiel. Beziehungen, die auf Vertrauen gerichtet sind, sind und müssen zwangsläufig so aufgebaut sein, dass wir unter jedem Umstand dem anderen Menschen vertrauen und Vertrauen auch vorschicken. bedingungsloses Vertrauen ist die wichtigste Art der Aufteilung und die wichtigste Art der Unterscheidung in Beziehungen. Sowas wie Freundschafts- und Liebesbeziehungen. Ohne bedingungsloses Vertrauen geht es einfach nicht, weil wir sonst immer Vertrauen und eine gewisse Art von Beziehung an etwas knüpfen. Wir müssen einerseits Vertrauen in den Menschen haben, in den Menschen gegenüber, dass der so handelt, wie er handelt, in den besten Absichten. Dabei ist natürlich so, dass das Risiko besteht, dass wir Menschen verletzt werden. Das ist auch vollkommen okay, denn dann braucht es letztlich den Mut nur, um zu wissen, dass wir damit umgehen können und klarkommen können. Denn das, wenn man bedingungslos vertraut, zwangsläufig mal verletzt wird, gehört wahrscheinlich dazu. Das ist das Risiko. Aber dann darf man sich immer noch fragen, ist das dann eine Beziehung, die man ab dem Zeitpunkt dann weiter fortführen will? Und man sollte vielleicht für sich relativ schnell dann die Entscheidung treffen, ja oder nein. Vermutlich, wenn man dann mit der Person gesprochen hat, kommt entweder dazu, dass man sagt, das war ein Fehler und dann lässt sich daran arbeiten. Wenn der Fehler nicht eingesehen wird, dann muss man die Beziehung auflösen und sich trennen. Und durch dieses Vertrauen, das ist der dritte Punkt, kommt nämlich auch eine ganz andere Art von Wir-Gefühl und Gemeinschaftsgefühl dazu. Ja, wenn wir allen anderen Menschen eingeschlossen vertrauen und erstmal daran denken, dass sie eigentlich gute Absichten haben und die Menschen eigentlich auch was Gutes wollen, dann lässt es sich natürlich viel leichter mit Vertrauen in diese Richtung agieren. Sonst ist es vielleicht, wenn man das nochmal auf eine Liebesbeziehung münzt, auch relativ eindeutig zu verstehen, wo denn das Problem besteht, wenn man Leuten grundlegend misstraut. Sagen wir, man ist in einer Beziehung mit seinem Partner, seiner Partnerin und man hat das Gefühl, man vertraut dem anderen nicht 100%. Dann ist es ja so, dass man schon einerseits fast zu so einer Stalker-Persönlichkeit werden kann, immer auf der Hut nach dem einen Ding, was möglicherweise die Beziehung ins Wanken bringt. Kommt er jetzt eine Stunde später nach Hause, was hat er in der Stunde gemacht? Warum lässt er mich nicht auf sein Handy gucken, der schreibt schon mit anderen Mädels? Oder sonst was. Und wenn man dann eine Beziehung aufbaut auf Misstrauen, was passiert dann zwangsläufig? So wie wenn man gelbe Autos im Straßenverkehr darauf achten möchte. Ja, man sieht überall gelbe Autos. Man sieht überall Hinweise darauf, dass der Mensch mir gegenüber sitzt, natürlich nicht vertrauenswürdig ist. Oder vielleicht so ist, wie frühere Erfahrungen gezeigt haben. Oder. Das heißt, das ist eigentlich eine Glaubensbeziehung, nämlich unter der Bedingung, dass man immer nur dann sozusagen dem Menschen vertrauen kann, wenn er sich auch perfekt meine Rahmung hingibt und genau sich so verhält, wie ich es mir wünsche, wie ich es brauche, damit ich vertrauen kann. Das ist aber kein Vertrauen, sondern das ist einfach nur ein vorangeschobener Glaube, wo man sagt, okay, du musst meine Bedingung erfüllen, dann kann ich dir erst vertrauen. Aber Vertrauen muss beidseitig funktionieren. Es muss bedingungslos sein. Es darf nicht an Bedingungen geknüpft sein. Und dabei ist vielleicht auch die Freundschaft ein gutes Beispiel, denn da sind wir ja auch nicht ständig am Misstrauen, dass morgen meine beste Freundin nicht mehr meine beste Freundin ist. Oder übermorgen mein bester Freund nicht mehr mein bester Freund ist, der einfach keinen Bock mehr hat aus dem Nichts oder mit anderen Menschen Zeit verbringt und ach, wäre das schlimm, wenn der auch noch andere Freunde treffen würde. Das ist halt die Sache bei der Liebesbeziehung, die wird dann dadurch komplizierter, dass es eben emotionaler, tiefergehender, schwerer ist. Das ist vielleicht eine eigene Folge. Aber auch da ist es ganz wichtig, bedingungslos zu vertrauen. Die Basis dafür ist Vertrauen. Und nehmen wir das jetzt alles zusammen. Ja, den pädagogischen Blick darauf, Hilfe anzubieten, Glaube und Vertrauen und die Unterteilung der vier Beziehungen, kommen wir jetzt zu den nochmal dann Details der Aufgabentrennung. Was das jetzt eigentlich heißt, wie wir das jetzt eigentlich anwendbar machen. Anwendbar wird es zum Beispiel auch im professionellen Kontext. Und auch da könnte man sagen, es ist vielleicht ein bisschen zu hart, wenn man sagt, dass ein Coach oder ein Berater nicht dafür verantwortlich ist, ob der Klient, die Klientin nachher die Aufgaben so erfüllen kann, wie es vielleicht im Prozess gewünscht ist. Denn auch im Coaching-Prozess sagt man, das ist zum Beispiel die systemische Haltung, dass jeder Mensch, der sich ein Problem erstmal selbst eingeprobt hat, also ein Beziehungsproblem beispielsweise oder ein Karriereproblem oder so, auch eigentlich die Möglichkeit hat, es wieder zu lösen. Wenn das nämlich nicht der Fall wäre, dann würde eine gewisse Abhängigkeit dadurch entstehen, dass der Klient oder die Klientin ja wünscht, dass die coachende Person die perfekte Lösung bereit hat, die auch dann natürlich für immer hilft. Und wenn sie eben nicht funktioniert, dann kann ja auch wieder der Coach verantwortlich dafür gemacht werden und nicht man selbst, dass es eben nicht funktioniert hat. Ja, und deswegen muss man natürlich einerseits nach Lösungen suchen, die im Feld des Klienten liegen oder der Klientin, also in dem Feld des eigentlichen Ichs, der eigentlichen Person und sich von Abhängigkeit lösen. Auch da ist eine Aufgabentrennung ganz klar. Der Coach ist dafür da, Lösungsideen mitzuentwickeln, aber durch den Kontext, den der Klient gegeben hat. Also nur in dem Feld zu arbeiten, was vom Gegenüber auch angenommen wird. Deswegen gibt man auch keine Tipps oder klaren Ratschläge, weil man das ja aus seiner subjektiven Weltsicht macht und nicht aus der Weltsicht des Klienten. Und auch da ist es wichtig zu trennen, wo hört meine Verantwortung auf? Und normalerweise an dem Punkt, wo man eben nicht mehr nur eine Hilfestellung liefert, sondern schon in die Aufgaben des Klienten mit eingreift. Nämlich, wenn man sagt, du musst das so und so machen und nur dann funktioniert's. Und deine Aufgabe ist das und das. Und wenn du das nicht machst, passiert das und das. Würde kein guter Coach, kein guter Berater machen. Aus sei denn, es wird konkret danach gefragt, eine Handlungsanweisung zu geben oder eine Meinung. Dann ist es ja aber auch nur eine Hilfestellung, weil dann tut man ja immer noch nicht die Aufgabe für den Klienten. Ja, und auch da kann man sich wieder fragen, wer hat denn eigentlich das Resultat der eigentlichen Sache? Dem Coach ist natürlich die Karriere des Menschen nicht in dem Sinne egal, aber er hat natürlich damit nichts zu tun. Er lebt ja nicht den Karriereweg des Klienten oder der Klientin. Und das zeigt eigentlich den guten Anknüpfungspunkt, nämlich die Abgrenzung, die Grundlage ist das Ich. Und der Akt zum Wir zu kommen, ist eben Hilfe anzubieten, wo man nur kann, professionell, im persönlichen Kontext, aber sich eben nicht einzumischen. Maximal dann, wenn man gefragt danach wird, Verhalten gelernt werden muss oder es Regeln und Abläufe gibt, die der Gegenüber vielleicht einfach nicht kennt. Ja, also wenn das Kind nicht weiß, wie es über die Straße zu laufen hat, dann muss man natürlich als Elternteil sagen, das und das ist die Regel und daran halten wir uns hier, weil Punkt A, B, C. Das ist ja in Ordnung, aber dann danach sozusagen sich daran einzumischen, wie das Kind sein Leben lang über die Straßen läuft, können wir ja eh nicht. Von daher, am Anfang ist es okay und die eigentliche Einmischung sollte halt in Form einer, wenn überhaupt, Hilfe auf eine Rückfrage passieren. Und das ist zum Beispiel auch die Schwierigkeit in der Familie, denn da hat man ja mehr Nähe und die Trennung der Aufgaben ist natürlich deutlich schwieriger, wenn man sich kennt, weil Kontext da ist, weil vielleicht manche Elternteile auch denken, das Kind verändert sich nie, weil manche Kinder denken, das Elternteil verändert sich nie und sich dadurch natürlich auch nochmal Sachen dynamisch verändern können, Aufgabentrennung schwieriger wird und auch da lohnt es sich hinzugucken, was ist denn eigentlich meine Aufgaben? Und das ist vielleicht auch das allererste Zwischenfazit ist, wichtig Grenzen zu ziehen und dadurch die Last in Beziehung zu reduzieren. Sich auch nicht in seine eigenen Aufgaben einmischen zu lassen. Ja, dass man auch da eben sehr klar sagt, das ist hier meine Aufgabe, ich muss mich darum kümmern und wenn ich Hilfe brauche, dann sage ich schon, dann frage ich das nach. Es ist eben immer das Ziel, den besten Weg für sich zu gehen, an den man glaubt und das ist auch vollkommen okay, wenn man sich da rein nicht einmischen lässt. Das ist das Ich, was erstmal da sein darf, wie es ist, individuell, subjektiv. Und die Frage ist eben immer, wessen Aufgabe es ist. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, zu der Brücke quasi zwischen dem Ich und dem Wir. Und diese Brücke ist wahrscheinlich das Wichtigste an der ganzen Sache, denn die Aufgabentrennung ist schön und hilfreich und gut und wichtig, aber sie soll eben nicht dem Egoismus sozusagen befüttern und sagen, alle müssen jetzt individuell sein, alle müssen die Aufgaben trennen und alles ist kalt. Denn eigentlich ist das Ziel des Verhaltens, auch in der Individualpsychologie, es ist eine Gebrauchspsychologie für den Alltag, nämlich ist das erste Ziel des Verhaltens, selbstständig zu sein, also ein Ich zu sein. Und das zweite Ziel ist, in Harmonie mit der Gesellschaft zu leben. Also ein Wir-Gedanken, ein Gemeinschaftsgefühl-Gedanken eben auch zu leben. Es braucht immer beides, ganz wichtig. Und die Ziele dabei sind, eben einerseits das Bewusstsein dafür zu haben oder zu entwickeln, dass man persönlich die Fähigkeit dazu besitzt, sein Leben auf die Kette zu bekommen, seinen Alltag zu bewältigen, mutig zu sein, dass man sein Potenzial entfalten kann. Und als zweites auch das Bewusstsein, dass die Menschen eben meine Mitmenschen sind, dass da eben auch das Vertrauen da ist. Ohne dieses Verhalten, ohne diese Ziele funktioniert es nicht. Wenn wir nicht selbstständig sind, geht's kaputt. Wenn wir nicht in Harmonie mit der Gesellschaft leben, geht's kaputt. Wenn wir denken, wir schaffen diese Dinge nicht, geht's kaputt. Und auch wenn wir denken, unsere Mitmenschen sind eigentlich eher unsere Feinde und alle Menschen sind böse, funktioniert es eben auch nicht. Dann ist es leicht, sich in dieser Art der Philosophie zu verirren und dann geht's vielleicht auch kaputt, wird's kompliziert und das Leben anstrengend. Also ich und wir darf in einem Zusammenhang, in einem koexistenten Zusammenhang auch da sein. Und es gibt dann den schönen Satz, natürlich, man kann das Pferd zu Tränke führen, saufen muss es selbst. Das fasst vielleicht die Aufgabentrennung auch ganz gut. Ja, man reicht immer eine Hand. Man kann nämlich den Menschen ja sowieso nicht verändern. Das merken wir auch bei uns selbst. Also wir wissen ja, wie schwer es ist, dass ich mich selber überhaupt verändern kann. Dann halt zu denken, ich mische mich jetzt in die Aufgaben des anderen ein und sag ihm, wie er sich zu verhalten hat, indem er sich dann verändert, so wie ich das haben möchte oder wie ich denke, dass es richtig ist. Das ist ja deswegen unmöglich, weil wir keinen Menschen ändern können. Wir wissen, wie schwer es bei uns ist. Also warum denken wir überhaupt, dass wir es beim anderen auch machen können? Und wenn ich das Ganze hier so erkläre, merke ich ja schon beim Reden, dass es einfach eine krasse Fülle an erstmal Informationen ist und andererseits auch eine Fülle an Komplexität ist, weil es halt ein Lebensentwurf ist, der sehr, sehr viele Dinge bedingt. Und ich müsste über solche Sachen sprechen wie, was bedeutet in dem Sinne Zusammenarbeit, was bedeutet Wettbewerb? Ist Ursache oder ist Ziel eigentlich der eigentliche Lebensentwurf? Jetzt zum Beispiel auch beim Thema Liebe und. Das sind alles Aspekte, die irgendwie ineinander greifen und ich probiere die auch nochmal aufzugreifen, um das ganze Bild ein bisschen bunter zu malen. Ich hoffe einfach, dass ich nicht dich als du eine Person abhänge damit, sondern dass es einfach das Bild bunter macht und man ein erstes besseres Verständnis davon bekommt, was es denn eigentlich im Ganzen heißt. Und dafür können wir vielleicht zurück nochmal zur Liebesbeziehung oder zur Freundschaft gehen und verstehen, dass bei der Aufgabentrennung erstmal ganz grundlegend ist, dass man zum Beispiel mit einem Menschen eine Beziehung eingehen möchte. Man muss Lust darauf haben, etwas zu wollen und eben nicht gewisse Dinge einfordern. Also zum Beispiel auch in einer Liebesbeziehung ist es ja wichtig, oder man hört es ja häufiger mal, dass es darum geht, einander glücklich zu machen. Ja, ich bin da, um den anderen glücklich zu machen. Das macht es aber vielleicht wieder irgendwo kompliziert. Denn wenn man das einfordert, dann muss man sich ja eigentlich wieder auf eine gewisse Bedingung konzentrieren. Ja, man muss sich davon eigentlich lösen und sagen, wir gemeinsam, wir sind ein gemeinsames, ein Füreinander und eben nicht ein isoliert für den Gegenüber. Also ich tue nicht einfach nur etwas für dich, damit ich etwas zurückbekomme, sondern ich tue etwas für ein Uns, damit wir gemeinsam sozusagen einander haben und bestmöglich uns entwickeln können. Es ist eine andere Haltung. Auch beim Kumpel, bei der Freundschaft geht es ja darum, weil ich Bock habe, in diese Beziehung zu investieren, gebe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, ein klein bisschen mehr Effort da rein, um sie ein bisschen besser zu machen, sich vielleicht regelmäßiger zu sehen, vielleicht über gewisse Themen anders zu sprechen, sich zu öffnen. Ist ja alles was, was ich in die Beziehung mit reingebe, nicht weil ich sage, ich möchte jetzt, dass du mich mehr liebst, sondern es ist ein, ich möchte, dass unsere Freundschaft besser funktioniert, ich möchte, dass unsere Beziehung besser funktioniert. Da hast du was davon, da habe ich was davon. Wir teilen mehr voneinander, wir teilen mehr unser Glück, wir teilen mehr unsere traurigen Dinge. Wir werden einfach eine bessere Art von gemeinsam. Und das ist natürlich auch bei Liebe der Fall. Und bei Liebe wird häufig in durch Lieder, durch Filme, durch solche Sachen, habe ich zumindest das Gefühl, in der Gesellschaft ein Bild vermittelt, wo ganz viel mit Abhängigkeit, wo es um Abhängigkeiten geht, wo es darum geht, der eine muss das andere bei dem erfüllen und der eine hier und da und da und auf einmal verknäuelt sich ganz viel. Und ich meine, das ist auch wieder ein Thema für sich, aber ein gemeinsam als höheres Gut zu sehen und eben zusammenzuarbeiten anstatt gegeneinander. Also Zusammenarbeit versus Wettbewerb ist ja nicht nur in einer Beziehung wichtig, sondern auch in der Gesellschaft, im Organisationskontext. Wir als Menschen sollten halt grundlegend besser zusammenarbeiten. Auch das vielleicht nochmal ein Thema für eine Folge. Und es ist eben auch so, dass wir häufig so handeln, weil wir ein gewisses Ziel verfolgen. Ja, auch in einer Beziehung oder sowas, wenn wir uns das wirklich eingestehen, dann wollen wir vielleicht Anerkennung. Wir wollen vielleicht geliebt werden. Wir wollen es aber vielleicht nicht einfach geben, sondern wir wollen es bekommen. Ja, und das ist vielleicht auch, dass man dann sagt, ja, das war aber früher auch immer so und man ist eher in der Ursache drin als in dem eigentlichen Ziel. Und auch darüber kann man sprechen. Auch das sind Lebensentwürfe. Und ich möchte die Folge damit zusammenfassen, dass man wahrscheinlich sagen kann, dass die Aufgabentrennung am Ende dann irgendwie ziemlich kalt wird auf den ersten Blick. Die Frage ist, wo sind eigentlich die Gefühle? Wo ist die Menschlichkeit? Wenn man das Kind immer seine Schuhe allein zubinden lässt oder wenn in der Liebe irgendwie frei sein will und gar nicht abhängig, gar nicht so füreinander. Was meine ich damit eigentlich? Naja, das Wichtige daran ist eigentlich dann auch zu verstehen, dass die Aufgabentrennung nicht das Ziel einer Beziehung ist. Es geht nicht darum, getrennt miteinander zu leben, sondern es ist eher ein Tor dahin für eine funktionierende Beziehung. Dass man wirklich versteht, was Nähe und Tiefe ist. Dass es eben nicht zu nah ist und auch nicht zu weit weg. Dass man nicht aneinander klebt, aber sich auch nicht die ganze Zeit bekriegt oder tadelt oder sonst was. Denn irgendwann, sollte es in eins der beiden Extremen gehen, traut man sich vielleicht nicht mehr, um Rat zu fragen oder die angemessene Unterstützung geht verloren, geht flöten. Ja, also auch die Aufgabentrennung ist erstmal nur zu verstehen, wir sollten als Menschen unsere eigenen Aufgaben im Blick haben, zu wissen, was ist mein Resultat, was ist in meiner Verantwortung, was ist vielleicht nicht in meiner Verantwortung. Und dafür zu sorgen, dass sie vernünftig getrennt sind. Meine Aufgaben und die Aufgaben der anderen. Und an jedem Punkt dann, wenn das sozusagen das Tor ist und man dann durch das Tor in eine funktionierende Beziehung gehen möchte, dann reicht man natürlich überall, wo man kann, die Hand. Da, wenn sie gebraucht wird. Und es geht dann eben nicht darum, zurückgeben zu müssen, sondern geben zu wollen. Ja, es ist dabei wieder die Art der Entscheidung, so wie Liebe auch eine Entscheidung sein kann. Das ist vielleicht dann, wo ich Erich Fromm nochmal reinbringen möchte. Sicherlich auch nochmal ein anderes Thema, sicherlich nochmal ein Thema für eine andere Folge. Ich glaube, am Ende des Tages ist die Frage, wenn man die Aufgaben nicht trennen möchte, warum man das eigentlich nicht macht. Darauf zu hoffen, dass man von allen Menschen gemocht wird. Vielleicht ist es einfacher, nach Anerkennung zu leben. Vielleicht ist es einfacher, die Schuhe zuzubinden als vielbeschäftigte Mutter. Aber am Ende geht doch dabei dann der eigentliche Mut verloren, anders zu sein. Anders nicht in dem Sinne, dass man aufmüpfig wird, sondern dass man sein Leben eben nicht nach den Vorstellungen der anderen leben muss. Einfach nur, weil man denkt, man müsste irgendwas erreichen oder irgendwelchen Menschen gefallen. Also möchte man sich zu einem gewissen Grad eigentlich einmischen? Warum möchte man sich eigentlich einmischen? Warum denkt man, dass man das Leben der anderen in der Hinsicht beeinflussen kann oder will? Oder sein eigenes Leben so beeinflussen lässt? Vermutlich ist es eben der Punkt, an dem es dann darum geht, eine gewisse Unsicherheit zu vertuschen. Vielleicht einfach auch eine gewisse Unsicherheit dahingehend, dass wenn ein Elternteil unbedingt möchte, dass das Kind super gut auf eine Schule ist und die Schule geht, dass es damit eigentlich irgendwelche eigenen Lücken stopfen möchte. Wenn man in einer Beziehung nach irgendwas strebt und immer darauf aus ist, von dem Partner das und das Kompliment zu bekommen, vielleicht kann man sich das dann selbst nicht geben und geht dann damit den Dingen aus dem Weg, sich eigentlich selber damit auseinandersetzen, warum genau fordert man das eigentlich ein? Für sich vertuscht man irgendwas, ist es eher eine Unsicherheit, in was für eine Richtung geht das? Warum muss ich den anderen Leuten eigentlich gefallen? Und wenn man seinen eigenen Weg geht, dann ist es auch ganz natürlich, dass man sich da mal verläuft und verirrt. Das ist vielleicht auch der schwierigere Part, aber sicherlich einer, der sich lohnt, weil er hinten raus wieder angenehmer und freier wird. Und mit diesem Gefühl der Freiheit möchte ich heute schließen mit Blick auf die Aufgabentrennung, die dafür sorgt, ein bisschen freier, ein bisschen entspannter, mit ein bisschen weniger Last in den alltäglichen Beziehungen zu leben. Und dass auf der Grundlage daraus die schönsten Beziehungen entstehen, weil es eben dann eine sehr horizontale, gleichwertige Beziehung ist, wenn zwei Menschen deswegen eine Beziehung führen, weil sie sie führen wollen. Und das Ganze eben nicht, um sich einfach nur zu gefallen, sondern weil man die Andersartigkeit des anderen schätzt, mag, da rein investieren möchte und mehr lernen möchte. Und genau mit dem Gedanken möchte ich jetzt heute auch schließen, traditionell natürlich gleich mit einer Frage, aber erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war heute auszuhalten. Ich habe auch gemerkt, meine Gedanken waren nicht so 100% geordnet, es war bestimmt nicht perfekt aufbereitet, aber es wird bestimmt einige Folgen und Themen geben, wo ich diese ganze Aufgabentrennung mal aufbereiten möchte und heute war es erst mein, ich sag mal, erster Schritt in die Richtung, dahin zu kommen, ein Verständnis dafür erzeugen. Also gerne alle Fragen, Feedback und was dazu gehört zu mir zurück, wenn es mehr Beispiele geben soll oder sonst wie, jederzeit und gerne. Und dann möchte ich heute auch passend zu der Folge mit der Frage schließen. In deinem Leben, welche Aufgaben solltest du besser trennen? Gibt es Beziehungen, wo die Aufgabentrennung sinnvoll ist? Und was würde sich dadurch verändern? Bis dahin. Ciao.